Hallo und herzlich willkommen zu unserem Offenbarungsseminar. Schön, dass ihr da seid heute Abend und schön, dass ihr eingeschaltet habt auf Juhlmedia TV oder später dieses Video anschaut. Wir wollen heute weitermachen mit Offenbarung 19. Wir haben letztes Mal den 11. Vers angeschaut, begonnen diese große Szene der Wiederkunft zu studieren. Und da gibt es einige interessante Dinge zu beobachten. Heute wollen wir uns Vers 12 vornehmen. Und bevor wir anfangen, wollen wir gemeinsam niederknien zum Gebet und auch euch dazu einladen im Livestream. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir, dass wir jetzt zu dir kommen können und von dir die Botschaft empfangen dürfen, die du für uns heute vorgesehen hast. Wir danken dir, dass dein Wort Kraft hat und dass wir in der Offenbarung viele Dinge studieren können, die für unser praktisches Leben von so großer Bedeutung sind. Bitte sprich du jetzt durch deinen Heiligen Geist zu uns. Gib, dass wir in diesem Vers eine Botschaft an uns entdecken, die uns hilft, im täglichen Leben im Glauben zu wachsen. Das bitten wir im Namen unseres Erlösers Jesus Christus. Amen. Offenbarung 19 und dort Vers 12. In Vers 11 haben wir begonnen, wie schon gerade gesagt, die Wiederkunft in einer symbolischen Vision zu sehen. Könnt ihr euch noch erinnern, wie Jesus in Vers 11 dargestellt wird? Kurze Wiederholung. Wie ist er dargestellt? Das ist ein weißes Pferd. Ihr erinnert euch, der Johannes sieht auch zuerst das Pferd und dann den, der darauf sitzt, ja, wie das immer seine Gewohnheit ist. Genau, also Jesus kommt mit einem Pferd. Warum kommt er mit einem Pferd? Das Pferd ist ein Symbol für Krieg. Jesus kommt, die Wiederkunft ist eine Schlacht. Ja, die Schlacht von Harmageddon, die Schlacht im Tal Josaphat haben wir ja gerade am Sabbat ja auch studiert. Das Pferd war aber auch ein Symbol für, könnt ihr euch daran erinnern? Auch für, ja, Sieg, ja, das erste Siegel hat von diesem siegreichen Evangelium gesprochen. Wir haben auch gelernt, das Pferd ist ein Symbol für, ja, Könige haben, ganz genau, Könige haben auf Pferden geritten. Auch für die Gemeinde, ja, haben wir auch angeschaut, nicht wahr? Dass das Pferd ein Symbol auch ist für die Gemeinde. Die ersten vier, die vier apokalyptischen Reiter, die reiten ja auf vier verschiedenen Pferden, vier verschiedene Abschnitte der Kirchengeschichte. Und dieses weiße Pferd steht natürlich für eine reine Gemeinde. Ganz genau, so wie auch die Braut in den Versen vorher. Und der Name von Jesus in Vers 11 ist wie gewesen? Was ist sein Name in Vers 11? Der Treue und Wahrhaftige, ja, und er richtet gerecht und kämpft gerecht. Ganz genau. Jetzt schauen wir mal weiter und gucken uns Vers 12 an. Offenbarung 19, Vers 12. Seine Augen aber sind wie eine Feuerflamme und auf seinem Haupt sind viele Kronen und er trägt einen Namen geschrieben, den niemand kennt als nur er selbst. Also hier wird jetzt Jesus etwas genauer beschrieben. Was wird beschrieben von ihm? Wir hören etwas über seine Augen und seine Augen sind wie Feuer, wie eine Feuerflamme. Und das ist schon mal ein bisschen merkwürdig, oder? Ich habe noch kein Bild gesehen in all den Evangelisationen, die ich gehalten habe oder gesehen habe, wo das genau dargestellt wird. Ja, ihr seht manchmal, gibt es ja so Bilder mit Jesus auf einem Pferd, nicht wahr, mit der Krone. Aber niemals stellt man ihn mit diesen feurigen Augen dar. Ja, vielleicht habt ihr das schon mal gesehen, aber ich noch nicht. Das ist eines der Details, die man sich schwerer vorstellen kann. Wie sieht das aus, wenn Jesus Augen hat wie eine Feuerflamme? Ja, wenn man sich jetzt einen Menschen anschaut und er guckt einen an und plötzlich sieht man so Feuer aus seinen Augen kommen. Man würde ja eher denken, das ist etwas Negatives, oder? Wenn wir gleich drüber sprechen. Genau, also was sind diese Augen, die wie eine Feuerflamme sind? Was haben wir noch in diesem Vers? Was wird noch beschrieben? Sein Haupt, genau, und auf seinem Haupt haben wir viele Kronen, genau, die werden wir auch noch genauer ansprechen. Und dann, neben dem haben wir noch einen Namen, genau. Und wie heißt dieser Name? Wir wissen es nicht, ja. Er trägt einen Namen geschrieben, den niemand kennt. Da können wir auch noch dann drüber sprechen. Fangen wir mal an mit den Augen wie eine Feuerflamme. Ich würde sagen, das gehört zu den, wie soll ich sagen, zu den Eigenschaften von Jesus, die weniger studiert werden in Offenbarung. Ja, das kommt immer wieder vor, diese Augen wie Feuerflammen, könnt ihr euch erinnern, wo in der Offenbarung schon mal, das vorkommt. Wo genau? Wo? Kapitel 1, genau. Und dort Vers 14. Sein Haupt aber und seine Haare waren weiß wie weiße Wolle, wie Schnee, und seine Augen waren wie eine Feuerflamme. Das heißt, hier in Offenbarung 1 wird er genauso beschrieben wie in Offenbarung 19. Sehr gut. Und entsprechend haben wir es dann noch einmal in, ganz genau, in Kapitel 2 und dort Vers 18. Und dem Engel der Gemeinde in Thyatira schreibe: Das sagt der Sohn Gottes, der Augen hat wie eine Feuerflamme und dessen Füße schimmerndem Erzgleichen. Also was bedeutet das, dass Jesus Augen hat wie eine Feuerflamme? Ist das jetzt symbolisch oder buchstäblich gemeint? Wohl schon eher symbolisch. Jesus kommt ja auch nicht auf einem tatsächlichen weißen Pferd geritten, nicht wahr? Er kommt auf einer Wolke des Himmels. Die Engel haben den Aposteln gesagt, so wie er gekommen ist, so wie er gegangen ist, so wird er auch wiederkommen. Und er ist nicht mit einem Pferd davon geritten. Also eine symbolische Darstellung in Offenbarung 19, obwohl es natürlich eine reale Wiederkunft ist. Und wir wollen uns die Frage stellen, warum beschreibt die Bibel Jesus immer wieder mit Augen wie Feuerflammen? Was würdet ihr denken? Was soll das ausdrücken? Was soll das repräsentieren? Augen wie Feuerflammen. Also es dringt durch, sagst du, ja, ein durchdringender Blick, ja, es zeigt auf, was da alles verkehrt ist im Herzen. Okay, ja, gut. Was würden die anderen sagen? Wofür steht das? Ja?
Zum Beispiel Feuer bedeutet reinigt.
Feuer reinigt, ja, Feuer läutert das Gold zum Beispiel, dass es rein wird und die ganze Schlacke dann nicht mehr entfernt wird. Ja, noch Ideen, was Augen, die wie eine Feuerflamme sind, ausdrücken sollen? Ja, das Auge, das, wenn das ein Auge Licht ist, nicht wahr? Ganz genau. Wo kommt zum ersten Mal Feuer in der Bibel vor? Feuer, wo kommt das zum ersten Mal vor in der Bibel? Ja, also wir wissen von Ellen White, dass Feuer vom Himmel fiel, als Abel sein Opfer gebracht hat und bei Kain nicht. Das steht aber nicht direkt im Text, aber wir wissen, dass das so war, das stimmt. Ja, ganz genau. Die Engel, die Cherubim nach dem Sündenfall in 1. Mose 3 und dort Vers 24. Gehen wir mal dahin. 1. Mose 3, Vers 24. Und er, das ist Gott, vertrieb den Menschen und ließ östlich vom Garten Eden die Cherubim lagern und die Flamme des blitzenden Schwertes, um den Weg zum Baum des Lebens zu bewachen. Also zum ersten Mal finden wir die Flamme. Wir könnten sagen, die Flamme Gottes, das Feuer Gottes, hat welche Aufgabe? Es schützt. Also wir haben hier den Garten Eden, ja? Den wunderbaren Garten Eden. War der Garten Eden von der Sünde auch betroffen, ja oder nein? War der Garten Eden von der Sünde auch betroffen? War der Garten Eden nach dem Sündenfall auch von der Sünde betroffen? Interessant, Ellen White sagt, der Garten Eden blieb vom Fluch der Sünde bewahrt, wurde nach 1000 Jahren in den Himmel entrückt, weil Gott immer zeigen wollte, so ist das Original gewesen. Ja? Also selbst nach dem Sündenfall ist hier immer noch der Baum des Lebens, hier ist immer quasi noch das Paradies, während umherum die Erde vom Fluch, vom mehrfachen Fluch dann ja sogar belegt ist. Und jetzt gibt es hier die Engel, die Cherubim, ja? Und die stehen hier und die bewachen den Weg. Da gibt es vielleicht irgendwie so ein Tor oder so. Und niemand kommt da durch, weil die Engel, die sagen nicht nur, du kommst hier nicht durch, sondern die stehen mit einem Schwert aus Feuer. Und das Feuer bewacht den Weg zum Baum des Lebens. Ja, explizit zum Baum des Lebens. Das ist das Besondere an diesem Garten Eden. Jetzt, wovor bewachen die den Baum des Lebens? Was soll auf jeden Fall nicht mit dem Baum des Lebens, also mit diesem Baum hier in der Mitte, nicht wahr? Was soll damit nicht in Verbindung kommen? Sünde. Wo ist die Sünde? hier ist die Sünde, nicht wahr? Hier sind die Menschen, also Adam und alle anderen, nicht wahr? Und die Sünde, die vielleicht versuchen würde, was ja Satan vorhatte, dass die Sünder weiterhin vom Baum des Lebens essen und damit quasi die Sünde verewigen, das verhindert das Feuer. Das Feuer beschützt das ewige Leben vor der Sünde. Das ist die erste, seit Menschengedenken, das war das erste, was die Menschen jemals vom Feuer verstanden haben. Ja? Das erste Mal, wo Feuer in der Menschheitsgeschichte vorkommt, beschützt das Feuer das Paradies, das Leben vor der Sünde. Ja, das Feuer trennt zwischen das Gott, das ist das ewige Leben, da ist das Paradies, so wie es bei Gott ist, da ist die Sünde. Und das Feuer macht eine Scheidung und die Sünde kann nicht zu Gott. Das Paradies, das ist die Idee. Okay. Wo kommt noch Feuer ganz bedeutsam in der Bibel vor? Wo zeigt sich noch Feuer? Pfingsten. Ja, bleiben wir erstmal noch im Alten Testament und dann gehen wir zum Neuen. Sodom und Gomorra wird vernichtet durch Feuer, ganz genau. Elia geht im Feuer hinauf. Ja. Die Wolken- und Feuersäule, noch vor der Feuersäule haben wir das Feuer im brennenden Dornbusch, oder? Als Gott sich seinem Volk offenbart, offenbart er sich im Feuer. Schauen wir mal in 1. Mose 3. Und die Frage ist, 2. Mose 3, habe ich 1. Mose 3 gesagt? Entschuldigung. 2. Mose 3, der brennende Dornbusch. Und da heißt es hier ab Vers 1, Mose aber hütete die Schafe Jethro, seines Schwiegervaters, des Priesters in Midian. Und er trieb die Schafe über die Wüste hinaus und er kam an den Berg Gottes, den Horeb, merken. Da erschien ihm der Engel des Herrn in einer Feuerflamme, nicht wahr? Mitten aus dem Dornbusch, und als er sie hinsah, siehe, da brannte der Dornbusch im Feuer und der Dornbusch wurde doch nicht verzehrt. Wer ist der Engel des Herrn, der hier erscheint, dem Mose? Jesus, ja? Er sagt später, ich war der Ich Bin, der Ich Bin. Ja, das ist Gott selbst als Engel des Herrn. Jesus erscheint im Dornbusch. Warum erscheint er dort? Warum kommt er dort hinieder? Also, was ist... Ihr kennt ja die Geschichte. Was ist seine Idee? Was will er dem Mose weitergeben? Er soll das Volk rausholen. Woher aus? Aus Ägypten. Warum soll er es aus Ägypten rausholen? Sie sind in der Sklaverei und Gott sagt, schaut mal in Vers 7. Und der Herr sprach, ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten sehr wohl, wie geht's weiter? Gesehen. Womit sieht man? Womit sieht man? Mit den Augen, okay. Gott sagt, ich kenne die Situation meines Volkes, ich weiß, wie sie leiden, ich möchte ihnen helfen. Jetzt die Frage, warum offenbart er sich dann in einem Dornbusch und nicht in einem großen Zedernbaum zum Beispiel, in einer Palme, wie es sich für den Schöpfer des Universums doch viel mehr ziemen würde. Warum in einem Dornbusch? Ja, also ganz genau, Jesus hat ja auch die Dornenkrone getragen, ja, Dornbusch, ganz interessant, ja, Dornen, ja. Die Dornen waren seit Adam und Eva ein Symbol für die Folgen der Sünde. Gott identifiziert sich mit dem Menschen auch trotz all dem, was er verkehrt gemacht hat. Identifiziert sich mit all den Folgen der Sünde. Ja. Warum noch Dornbusch? Der ganze Auszug aus Ägypten ist ja ein Sinnbild dafür, wie Jesus vom Himmel kommen würde, Mensch werden würde, auch nicht als großer König mit großer Krone, nicht wahr, und hier komme ich, und sondern als einfacher Mensch. Übrigens, warum hat Gott das so gemacht, dass der Busch hier nicht verbrannt ist? Warum hat er gebrannt und gebrannt und gebrannt und gebrannt? Das ist ein bisschen merkwürdig, oder? Hat sich Gott da was bei gedacht, dass dieses immerfort brennende Feuer ihn darstellen soll? Das ist merkwürdig, oder? Also, wenn ihr in der Wüste sein würdet und ihr würdet einen Busch brennen sehen, ab wann, also wäre das jetzt merkwürdig oder nicht so merkwürdig? Eigentlich nicht, ganz normal. Ab wann würdet ihr sagen, hey, das ist merkwürdig? Wenn nicht verbrennt, wie lange braucht man, um festzustellen, dass ein Baum oder ein Busch nicht verbrennt? Naja, also stimmt, da brennt jetzt ein Busch. Ja? Ich meine, man würde, selbst wenn er verbrennt, würde er eine ganze Zeit lang brennen, oder? Also wenn er jetzt noch 5 Minuten immer noch brennt, würde man ja nicht sagen, oh wow, der brennt immer noch. Das heißt, erst als er nach einer ganzen Zeit immer noch genauso brennt wie am Anfang, hat sich Mose irgendwann gedacht, das ist merkwürdig, der brennt am Ende immer noch so wie am Anfang. Ein Sinnbild für Konstanz, ein Sinnbild für Unveränderlichkeit. Hat es denn nochmal Feuer am Horeb gegeben? Nochmal Feuer am Horeb. Oder war das das einzige Mal, dass am Berg Horeb sich Gott im Feuer geoffenbart hat? Na, bei den 10 Geboten, oder? Am Sinai. Sinai Horeb. Schaut mal mit mir in 5. Mose 4. 5. Mose 4 und dort Vers 5. Mose 4 und dort Vers 10, 11 und 12. 5. Mose 4, Vers 10, 11 und 12. Dort sagt die Bibel, an dem Tag, als du vor dem Herrn, deinem Gott, standest am Berg Horeb, als der Herr zu mir sprach, versammle mir das Volk, damit ich sie meine Worte hören lasse, damit sie mich fürchten lernen, alle Tage ihres Lebens auf Erden und damit sie auch ihre Kinder unterweisen. Da tratet ihr herzu und standet unten am Berg, aber der Berg brannte im Feuer bis ins Innerste des Himmels hinein, der voller Finsternis, Wolken und Dunkel war. Und der Herr redete mit euch mitten aus dem Feuer und so weiter und so fort. Die Stimme seiner Worte hörtet ihr, aber ihr saht keine Stimme, keine Gestalt, sondern vernahmt nur die Stimme. Genauso wie am brennenden Dornbusch. Gott spricht im Feuer. Jetzt, warum hat Gott beim Sinai, bei den 10 Geboten, im Feuer gesprochen? Und die sind gültig, ja, genau. Das bringt uns nämlich zur Frage, warum Jesus hier in Offenbarung mit feurigen Augen beschrieben wird. Warum hat Gott immer und immer wieder sich selbst mit Feuer repräsentiert? Ja, also im Dornbusch, schon beim Garten Eden, nicht wahr? Der Garten Eden wird bewacht mit Feuer. Als Gott hinabkommt im Dornbusch, repräsentiert er sich im Feuer. Wenn er zum Volk Israel spricht, dann spricht er durch das Feuer. Als der Heilige Geist, wie wir gesagt haben, zu Pfingsten herabkommt, dann kommt er eben Feuer herab. Immer wenn Gott sich zeigt, ist irgendwie Feuer in der Nähe. Warum? Hat Gott einfach nur Lust an Pyrotechnik? Nein, natürlich nicht. Warum immer Feuer, wenn Gott gegenwärtig ist? Warum gab es da ständig Brandopfer im Heiligtum? Das Feuer sollte niemals ausgehen im Heiligtum, nicht wahr? Ja. Halten wir mal fest erstmal. Genau, gleich kommen wir gleich dazu. In Hebräer 12, wir fangen mal an in Hebräer 12 und dort Vers 29. Hebräer 12, Vers 29. Da nimmt nämlich der Paulus Bezug auf den Sinai und sagt, ihr denkt vielleicht, die Israeliten, die hatten ja damals so ein schreckliches Erlebnis, ja, die standen vor dem Berg Sinai und er bebte und das Feuer kam herab, nicht wahr? Und die hörten die Stimme Gottes leibhaftig und wir Christen haben das ja nie erlebt, wir waren nie am Sinai, haben nie die Stimme Gottes leibhaftig gehört, nicht wahr? Haben nie das Feuer gesehen. Wir haben ja nie so etwas Vergleichbares gehabt. Da sagt Paulus, nein. Wir haben noch ein viel intensiveres Erlebnis, weil wir stehen nicht vor dem Sinai, wir stehen vor dem himmlischen Jerusalem. Wir haben es nicht mit dem irdischen Volk zu tun, sondern mit der Menge aller Erlösten. Und dann sagt er etwas Interessantes in Hebräer 12, Vers 29, denn unser Gott, wie geht's weiter? Ist ein verzehrendes Feuer. Unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Und da steht nicht, Gott zeigt sich manchmal im verzehrenden Feuer, sondern er ist ein verzehrendes Feuer. Deswegen wird Gott immer, wenn er sich repräsentiert, irgendwo auch, da spielt Feuer eine Rolle. Nun, aber es gibt noch einen anderen Satz, der auch sagt, wie Gott ist. Die Bibel sagt, Gott ist ein verzehrendes Feuer, aber ihr habt es schon angedeutet, die Bibel sagt auch, Gott ist die Liebe. Und wo steht das? Weiß jemand von euch, wo das steht? Gott ist die Liebe? Eine der 1. Johannes, genau, wo? 4, genau? Ja, 8 und 16, genau. 1. Johannes 4, Vers 8 und 16, da steht, Gott ist die Liebe. Und Feuer und Liebe haben offensichtlich mehr gemeinsam, als man das vielleicht so denken möchte. Warum? Was haben die Israeliten gedacht, als sie das Feuer gesehen haben, das da herabkam? Am Sinai. Was haben die gedacht? Genau. Die haben sich gefürchtet. Was hat Adam gedacht, als er das Feuer hier gesehen hat am Garten Eden? Sich gefürchtet. Was hat Mose gedacht, als er das Feuer, den brennenden Dornbusch gesehen hat? War auch erstmal ein bisschen so, was ist das, nicht wahr? Woran liegt das, dass das verzehrende Feuer von uns als negativ aufgefasst wird, obwohl es doch eine Darstellung Gottes ist oder Gott sich im Feuer offenbart? Erinnern wir uns an den Anfang. Was macht das Feuer ursprünglich? Es schützt das Leben vor der Sünde. Und die Sünde in uns weiß, sie kommt am Feuer nicht vorbei. Also bildlich gesprochen, der Adam mit seiner Sünde, weil die Sünde im Adam weiß, wenn der Adam jetzt sagt, ich möchte gern zum Baum des Lebens, ja, also Baum des Lebens, hier ist der Adam außerhalb und da stehen die Engel mit dem flammenden Schwert und der Adam sagt, ich möchte vom Baum des Lebens essen, ich möchte ewig leben, ja, dann weiß die Sünde, wenn ich da durchgehe, was macht das Feuer? Pschuh. Das Feuer trennt die Sünde vom Leben. Und das ist ein Problem für jeden, der zu Gott kommen möchte, aber die Sünde gern mitnehmen möchte. Und das ist genau das Problem der Israeliten. Die wollten ja gerne Gott zu Gott, oder? Gott hat gesagt, kommt her zu mir. Ja? Und sie sagten, oh wunderbar, lass uns gehen. Wir marschieren jetzt durch die Wüste. Gott bringt uns in ein neues Land. Er bringt uns in das gelobte Land. Und Gott sagt, lass mich zu euch reden. Und sie sagen, wunderbar, wir wollen jetzt deine Stimme hören. Und dann kommt er im Feuer, um deutlich zu machen, ich möchte euch ewiges Leben geben, aber dieses ewige Leben, das ich euch geben möchte, muss ich schützen vor der Sünde. Und deswegen sagt die Bibel, dass Gott ein verzehrendes Feuer ist. Was verzehrt das Feuer? Was verzehrt das Feuer? Es verzehrt Sünde. Sünde wird verzehrt. Was ist Liebe? Na gut, das ist jetzt anders gefragt. Was ist Sünde? Was ist Sünde? Sünde ist Gesetzlosigkeit, oder? Was ist Liebe? Liebe ist Gemeinschaft, oder? Liebe ist Gemeinschaft. Und was macht Sünde? Sünde trennt. Also wenn Liebe, wie ich richtig gesagt habe, Gehorsam ist, nicht wahr? Die Liebe ist die Erfüllung des Gesetzes, sagt Römer 13, Vers 10. Und Sünde ist die Übertretung des Gesetzes. Wenn Liebe Gemeinschaft ist und Sünde Trennung, dann sind Liebe und Sünde das Gegenteil. Und wenn das verzehrende Feuer die Sünde verzehrt, dann verzehrt Liebe die Sünde, oder? Liebe tötet Sünde. Das ist sehr interessant, weil wir oftmals denken, naja, da gibt es zwar Sünde, aber im Namen der Liebe muss die Sünde toleriert werden. Im Namen der Liebe, weil wir nicht so gesetzlich sein wollen, im Namen der Liebe muss die Sünde jetzt gerechtfertigt werden vielleicht. Aber die wahre Liebe Gottes ist wie ein flammendes Schwert und tötet die Sünde. Man kann einem Sünder nichts Besseres tun, als ihm die Sünde zu nehmen. Weil die Sünde trennt ihn von Gott und wenn man ihm die Sünde nimmt, kann er wieder mit Gott vereint sind. Deswegen ist die ganze Offenbarung Gottes am Kreuz so entscheidend, weil dort nämlich Jesus die Sünde der Welt auf sich nimmt, damit sie vom Sünder getrennt wird. Übrigens, wodurch wurde dargestellt, dass das Jesus am Kreuz sterben würde im Heiligtum? Durch welchen Gegenstand ist dieser Kreuzestod dargestellt worden? Welcher Gegenstand im Heiligtum hat den Kreuzestod dargestellt? Von den 6 Gegenständen. Der Brandopferaltar, oder? Und der Brandopferaltar hieß Brandopferaltar, weil es da gebrannt hat. Wie oft brannt es dort? Immer. Woher kam das Feuer, das dort brannte? Wer hat es angezündet? Das kam vom Himmel. Es war genau dasselbe Feuer, das auch am Sinai dann brannte. Dasselbe Feuer, das bis ins Herz des Himmels brannte, wie 5. Mose 4 sagt. Das Feuer hat schon immer symbolisiert, Gott ist mit uns, er will uns retten. Brennender Dornbusch, Gott sagt, ich will euch retten. Ich komme hinab, ich werde einer von euch, ich habe euer Leid gesehen, ich hole euch da raus. Aber ich trenne euch von der Sünde. Am Sinai, Gott sagt, ich habe euer Elend gesehen, ich habe euch zu mir gebracht, ich habe euch durch die Wüste gebracht, ja, ich werde euch zu einem heiligen Volk machen. Trennung von der Sünde. Bei Pfingsten, die Bibel sagt, dass durch den Heiligen Geist die Liebe ausgegossen wird in unsere Herzen, oder? Was war das Ziel? Erlösung nicht in der Sünde, sondern Erlösung von der Sünde. Das heißt, das Feuer ist ein Bild für die Liebe Gottes. Und wenn Jesus mit Feuerflammen schaut, dann heißt das eigentlich, er schaut mich liebevoll an. Also die Idee ist, wenn der Jesus in Offenbarung 19 auf einem Pferd reitend daherkommt, als Sieger, um die Weltmächte zu besiegen, nicht wahr? Und seine Augen sind wie eine Feuerflamme, dann nicht, um den Leuten Angst zu machen, wie wir vielleicht denken würden, sondern um zu sagen, ich liebe euch. Nur, die Liebe Gottes wird von den meisten Menschen nicht als Liebe aufgefasst. Die Israeliten haben gesagt, Gott, hör auf zu reden. Ja? Ja, genau. Ja. Übrigens, noch. Das ist dasselbe. Das ist dasselbe. Die Liebe Gottes tötet Sünde. Es gibt nicht Liebe, die Sünde toleriert. Echte Liebe toleriert Sünde nie. Weil Sünde trennt und zerstört und Liebe vereint. Und deswegen ist es nicht zwei verschiedene Aspekte, es ist dasselbe, nur es sind halt quasi wie zwei Seiten einer Medaille. Es gehört zusammen. Nun, kennt ihr noch eine Stelle im Alten Testament, wo irgendwie Gott offenbart wird, wo man Gott sieht und das hat was mit Feuer zu tun? Auf dem Berg Karmel, genau, wo quasi Gott deutlich macht, dass er der wahre Gott ist, ja, der Gott, der im Feuer antwortet. Ja, da kam auch das Feuer vom Himmel, ganz ähnliche Stelle. Ganz genau. Elia hatte dir, glaube ich, auch schon gesagt, beim Hinauffahren, ja, wo Gott dann den Elia in den Feuerwagen zu sich nimmt. Es gibt noch eine ganz tolle Stelle in Daniel 7. Daniel 7 und dort Vers 9. Daniel 7 und dort Vers 9. Ich schaute, das ist diese große Vision von Daniel, ich höre über das Untersuchungsgericht. Ich schaute, bis Throne aufgestellt wurden und ein Hochbetagter sich setzte. Sein Gewand war schneeweiß und das Haar seines Hauptes wie reine Wolle. Sein Thron war Feuerflammen und dessen Räder ein brennendes Feuer. Also Gott sitzt auf einem brennenden Thron. Übrigens, wo sitzt Jesus jetzt? Auf welchem Thron? Ja, genau, auf welchem Thron? Was sagt Jesus in der Offenbarung? Er sitzt auf welchem Thron? Auf dem Thron des Vaters. Das heißt, auf dem brennenden Thron. Der Thron Gottes sind Feuerflammen. Übrigens, was ist unter dem Thron Gottes? Die Bundeslade. Und in der Bundeslade sind die 10 Gebote, die Gott am Sinai gesprochen hat. Seht ihr, wie das alles im Prinzip dasselbe ausdrückt? Wann immer Gott sich zeigt, zeigt er seine Liebe und seine Liebe ist ein verzehrendes Feuer. Und seine Liebe ist so real, wie wir unsere Liebe auch. Denn wir sagen ja auch, wenn wir verliebt sind, das ist meine Flamme. Ich bin entflammt für jemanden. Ja, das ist ein richtiges Brennen, wenn man echte Liebe hat. Ganz genau. Und jetzt kommen wir zu dem Vers, den ihr wahrscheinlich alle schon im Blick gehabt habt. In Hohelied 8, Vers 6, da wird von dieser Flamme gesprochen, die diese Liebe ist. In Hohelied 8 und dort Vers 6. Ja.
Ich erinnere, dass ich sehr früh mal ein Lied komponiert, zum Geburtstag meiner Frau, zum 40 Jahre, über dieser Lied und da war dieser Lied auch.
Ah, okay, sehr gut. Dieses Lied, 8 Vers 6.
Ja, also dieser Hohelied.
Ja, sehr gut, sehr gut. Hohelied 8 Vers 6, dort heißt es, setze mich wie, interessanterweise, wie ein Siegel auf dein Herz. Das ist ein ganz toller Vers. wie ein Siegel an deinen Arm, also das Denken und das Tun, denn die Liebe ist stark wie der Tod und ihr Eifer unbezwinglich wie das Totenreich. Ihre Glut ist Feuerglut, eine Flamme des Herrn. Und wenn Jesus also mit feurigen Augen daherkommt, dann nicht einfach nur, um den Leuten in der Endzeit Schrecken einzujagen oder so, ich kenne euch, ja, sondern das hat eine viel tiefere Bedeutung. Es zeigt genau diese Liebe, die Gott hat. Er kommt mit dieser Liebe. Werden alle Menschen die Liebe annehmen? Viele werden sie abgelehnt haben und werden deswegen verzehrt werden, denn die Sünde und das Feuer trennt Sünde vom Leben. Aber das ist sehr wichtig, dass wir das verstehen. Wenn Jesus wiederkommt, ändert er nicht seinen Gesichtsausdruck. Jesus ist nicht auf diese Erde gegangen, in seinem ersten Kommen, mit einem liebevollen Gesichtsausdruck, um dann bei der Wiederkunft zu sagen, jetzt gucke ich ein bisschen anders, jetzt gucke ich als der mächtige König, ja, ein bisschen grimmig. Er wird genauso gucken. Ja? Das Angesicht des Lammes, sagt uns Offenbarung. Es ist dieselbe Liebe, derselbe zärtliche, liebevolle Blick, den er auch am See Genezareth gehabt hat, mit dem er wiederkommen wird. Und deswegen sagt die Bibel, seine Augen sind wie eine Feuerflamme. Ja.
Die Frage ist, wieso dann plötzlich, wenn Jesus kommt und dieser liebevolle Angesicht ist, warum viele sagen, fallen Berge auf mich?
Ja, genau, das ist die Frage. Warum rufen die das? Aus demselben Grund, wie die Menschen gesagt haben, als Gott am Sinai herabkam und gesagt hat, hier bin ich, nicht wahr? Ich bin euer Gott, ich habe euch befreit, ich habe euch aus Ägypten geführt, ich werde euch das Leben geben, ja? Meine Worte sind Leben, ja? Das hat der Mose immer gesagt, nicht wahr? Das Wort Gottes ist Leben. Und dann sagen die Israeliten, wir müssen sterben, wenn wir das hören. Hör auf zu reden. Sie haben genau vor dem Leben Angst, das Gott ihnen geben möchte, weil sie wissen, so wie wir jetzt sind und, Klammer auf, auch bleiben wollen, mit unseren kleinen Sünden, unseren kleinen schlechten Gewohnheiten, die wir ganz toll finden, ja, können wir gar nicht näher in die Gegenwart Gottes kommen, ohne dass wir in echte Probleme kommen. Denn die Sünde kommt nicht in den Garten Eden. Das ist das Problem, das Feuer ist dazwischen. Und wer da rein will, der muss sich beschneiden lassen, sozusagen, durch das Feuer. Und das Feuer ist die Liebe Gottes, der muss sich von der Liebe Gottes verändern lassen. Da muss der Sünder von der Sünde getrennt werden, durch das Feuer, durch die Liebe, durch Jesus Christus, ja, der am Kreuz von Golgatha für uns gestorben ist, um unsere Sünde auf sich zu nehmen, damit wir von der Sünde getrennt werden und damit wir Kraft bekommen im Alltag, uns von der Sünde distanzieren zu können.
Mhm.
Ja. Ja, deswegen ist das ein wichtiges Thema. Also ich hoffe, wenn das nächste Mal in der Offenbarung lest, Jesus hat Augen wie eine Feuerflamme. Stellt euch nicht irgend so ein Monstrum vor, das jetzt irgendwie so hässlich blickt. Nein, 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 nein. Es soll nur ausdrücken, dass Jesus genauso liebevoll ist wie immer. Aber es zeigt diese tiefe Bedeutung der Liebe, die ebenso ein Feuer ist. Gehen wir ganz kurz noch zu dem Haupt mit den vielen Kronen. Gehen wir mal in Offenbarung 19 zurück. Jesus hat viele Kronen. Das ist sehr interessant. Es heißt, auf seinem Haupt sind viele Kronen. Natürlich, wenn er Kronen trägt, ist er was? Ein König. Ja. Das Interessante ist, und das habe ich vielleicht hier und da schon mal erklärt, mal zur Wiederholung. Es gibt im Griechischen oder es gibt in Offenbarung 14 eine Wiederkunftsszene und eine in Offenbarung 19. In beiden kommt Jesus als ein König wieder. In beiden hat er eine Krone oder Kronen. Aber die griechischen Worte für Krone sind sehr unterschiedlich. In Offenbarung 14 ist das Wort, das kommt im Deutschen nicht so toll rüber, deswegen muss man das immer nochmal erklären, Stephanos. Und Stephanos heißt, oder Stephano heißt, weiß jemand von euch? Siegeskranz. Wer kriegt einen Siegeskranz? Ein Gewinner, nicht wahr? Einer, der im Wettbewerb gelaufen ist, nicht wahr? So ein Lorbeerkranz oder manchmal gab es auch Selleriekränze, ja? So ein Siegeskranz. Da hat jemand gekämpft und hat gewonnen und als Dankeschön, als Lohn bekommt er einen Siegeskranz. Aber in Offenbarung 19 ist das Wort Diadema. Und Diadema ist nicht die Krone, die ein Sieger bei Olympia bekommt, sondern Diadema, das kommt von, haben wir auch Diadem. Wer trägt ein Diadem? Die Könige. Und wodurch wird man König? Wie viele olympische Rennen muss man gelaufen haben, um König zu werden? Man ist König von Natur aus, oder? Man wird quasi als König geboren. Das ist quasi ein, wer als Prinz geboren wird und ein König wird, der hat das von Anfang an. Das ist quasi, gehört zu seiner Natur. Da geht es also um die Königskrone, die man nicht erwirbt durch Leistung, sondern die ureigenste Natur ist. Und das bedeutet, dass Jesus, wenn er wiederkommt, dass es beide Aspekte gibt. Er ist Sieger, weil er gewonnen hat. In welcher Art und Weise oder welcher Aspekt von Jesus wird betont, wenn es um seinen Sieg geht, wenn es darum geht, dass er mit dem Satan gekämpft hat, dass er überwunden hat? Welcher Aspekt wird da betont? Da wird seine Menschlichkeit betont, oder? Er ist Mensch geworden, wie wir, hat mit dem Satan gerungen, hat gekämpft und hat überwunden an unserer Stelle. Und er kommt als Sieger. Aber wenn er als hier mit der Königskrone dargestellt wird, welcher Aspekt wird dann betont?
Seine Göttlichkeit.
Er ist nämlich schon immer Gott gewesen. Als Mensch hat er also den Sieg errungen, aber als Gott ist er schon immer König gewesen. Er wird nicht erst König, weil er sich so toll dafür qualifiziert hat, sondern es ist beides. Er ist Gott und Mensch. Und nur wenn man Offenbarung 14 und 19 zusammennimmt, hat man das komplette Bild. Offenbarung 19 beschreibt also ihn vor allem von seiner göttlichen Seite. Und deswegen auch die Feuerflammen. Denn die Feuerflammen, wie gesagt, sind ein Symbol für die göttliche Manifestation. Denkt an Daniel 7, nicht wahr, der Thron Gottes, an Sinai, Gott kommt im Feuer herab. Er kommt mit göttlichen Attributen. Ganz zum Schluss noch, was ist wohl dieser Name, den wir hier in Offenbarung 19 lesen, den niemand kennt als nur er selbst? Das ist ein bisschen merkwürdig, nicht wahr? Er hat einen Namen geschrieben, der Johannes kann sogar den Namen sehen, da ist ein Name geschrieben, aber niemand kennt den Namen. Ja, ist ein bisschen mysteriös. Was meint er wohl, was ist damit gemeint, dass Jesus einen Namen trägt, den niemand kennt als nur er selbst? Das ist ein bisschen rätselhaft, oder? Namen sind doch dazu da, dass man miteinander sich, also kommuniziert, dass man sich ansprechen kann, ja? Ja? Diese Idee von einem Namen, den niemand kennt, gibt es den noch bei jemand anderem außer bei Jesus? Ja, aber da kennen wir den Namen, Melchisedek. Ja, wir alle kriegen noch einen Namen, den niemand kennt als nur wir selbst. Schaut mal in Offenbarung 2. Wer das wohl gedacht hätte. Offenbarung 2, Vers 17. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt, wer überwindet, dem werde ich von dem verborgenen Manna zu essen geben und ich werde ihm einen weißen Stein geben und auf dem Stein geschrieben einen neuen Namen, den niemand kennt, außer dem, der ihn empfängt. Also da geht's uns so ähnlich wie dem Jesus. Jeder von uns kriegt noch einen neuen Namen, könnt ihr überlegen, wer das sein wird, wisst ihr eh noch nicht, den niemand kennt als nur wir selbst. Und jetzt die Frage, was könnte sich denn da verbergen? Ich würde jetzt nicht behaupten, dass ich schon alles darüber weiß, aber hier ist eine Idee, die zumindest damit eine Rolle spielen könnte. Schaut mal in Jesaja 28. Jesaja 28 und dort Vers 1, da geht es genau, ist das richtig? Habe ich, oder, warte, Moment, den falschen Vers aufgeschrieben. Ist das? Gib mal eine Sekunde. Falschen Vers, glaube ich, aufgeschrieben. Das muss mal, glaube ich, Jesaja sein. Eine Sekunde. Ich habe ihn gleich wieder. Sofort.
Vers kurz suchen. Geht gleich weiter.
Ja, sag schon mal was, ja.
Einen Namen habe ich, den Namen des Vaters. Und wenn jemand, wenn hier geschrieben steht, dass niemand kann kennen, nur er bedeutet, der Charakter kann man sich nicht übertragen. Wie bei den fünf Klugen oder den fünf Töricht der Jungfrauen, die wollten frühzeitig, also zu spät etwas haben. Und die haben das versäumt. Das heißt, nur diejenigen, die den Charakter Gottes haben, die wissen es.
Ja.
Kein anderer kann.
Es geht um den Charakter, genau. Das ist eine gute Überleitung. Schaut mal in Jesaja 28, Vers 21. Ich habe das die 2 vergessen, sorry. Jesaja 28, Vers 21. Und dort wird etwas gesagt über die Wiederkunft, was uns vielleicht so eine Idee gibt, warum das so ein unbekannter Name ist, der Jesus hier hat. Jesus hat übrigens verschiedene Namen in Offenbarung 19, werden wir dann noch sehen in den nächsten Wochen. Vers 21, in Jesaja 28. Denn der Herr wird aufstehen wie auf dem Berg Perazim und wird beben vor Zorn wie im Tal von Gibeon, um sein Werk, ja sein fremdartiges Werk auszuführen und seine Arbeit, ja seine unerhörte Arbeit zu vollbringen. Warum heißt Jesus Jesus? Weil er der Retter ist. Warum heißt Jesus Immanuel? Warum heißt Jesus Immanuel? Weil er Gott mit uns ist. Warum heißt er Michael? Weil er ist wie Gott. Ja, also seine Namen drücken seine Arbeit, sein Werk, sein Wesen, sein Charakter aus. Hier wird beschrieben, dass Jesus ein fremdartiges, ein seltsames Werk ausführen wird. Was ist dieses seltsame Werk, das Jesus bei der Wiederkunft ausführen wird? Er muss seine eigenen Geschöpfe vernichten, die gegen ihn rebelliert haben. Das ist seltsam, so hat man ihn vorher noch nie gesehen, sozusagen. Ja, also das ist in dieser Funktion, das ist das ist eine sehr eigenartige Sache, die selbst die Engel merkwürdig finden, ja? Nicht merkwürdig im Sinne, dass sie es nicht verstehen, aber weil Gott ja immer nur die Menschen retten möchte, finden sie es so traurig, dass sich manche nicht retten lassen wollen. Ja, und lieber sterben wollen, als bei ihm zu sein. Und möglicherweise hängt dieser Name, den jemand kennt, der sozusagen dieses Neuartige, dieses Unbekannte sozusagen auch damit zusammen, dass Jesus hier bei der Wiederkunft genau diese Aufgabe auch hat. Er kommt als König der Könige, er kommt in seiner Göttlichkeit mit dem Diadem, er kommt als der Schöpfer, der mit feurigen Augen schaut und damit derselbe Gott ist, der schon im Dornbusch sich offenbart hat, am Garten Eden, im Sinai, um deutlich zu machen, jetzt gibt es ewiges Leben, aber nur für die, die ohne Sünde sind. Denn Sünde und ewiges Leben passen nicht zusammen. Ja, das Feuer trennt das. Und wie kann ich dabei sein? Indem ich meine Sünde Jesus gebe. Ja, denn seine Liebe, die Liebe Gottes durch den Heiligen Geist, verzehrt Sünde.
Ja, mir kommt der Gedanke, ich weiß nicht, ob du dazu etwas sagen wolltest. Zachariah 14,9 hat mich schon vor Jahren beschäftigt. Und der Herr wird dann König sein über die ganze Erde. Also es kommt die Zeit, wo steht auch sein Name einzig.
Ja.
König,
interessanter Vers, ja, Zachariah 14, Vers 9, genau. Also halten wir fest, Offenbarung 19 beschreibt Offenbarung 19, Vers 12 beschreibt die Göttlichkeit Jesu. Er kommt nicht nur wieder als der Menschensohn, als unser Bruder und unser Hohepriester, er kommt auch wieder als der Gott, der sich im Dornbusch offenbart hat, der am Sinai sich offenbart hat, der auf dem feurigen Thron im Himmel sitzt. Er kommt wieder als der Schöpfer, als der Herr des Universums, um Recht zu sprechen und denen ewiges Leben zu geben, die die Liebe Gottes durch den Heiligen Geist angenommen haben. Und in diesem Sinne ist also dieser Vers von den feurigen Augen sehr wichtig. Lass uns darüber nachdenken, wenn Jesus auf uns schaut, auch wenn wir, lass uns das als Schluss mitnehmen, auch wenn wir das Gefühl haben, dass der Blick Jesu uns unangenehm ist, ist er nie unangenehm gemeint. Gott wollte die Israeliten am Sinai nicht erschrecken. Sie dachten, dass es erschreckend ist, aber hätten sie ihr Herz geöffnet, hätten sie die Liebe Gottes erfahren. Wenn wir die Bibel lesen, kann es sein, dass wir manchmal unangenehm berührt sind. Wenn wir den Geist der Weissagung lesen, kann es sein, dass wir denken, oh Mann. Aber lasst uns niemals glauben, dass auch wenn wir den Eindruck haben, dass es irgendwie hart ist, lasst uns niemals den Eindruck haben, dass denken, dass Gott hart ist. Es ist immer Ausdruck von Liebe, auch wenn sie manches in uns verzerrt. Sie verzerrt nur das Negative. Ja. Letzter Satz. Ganz genau, ja, treibt aus, ganz genau. Wollen wir noch gemeinsam Gott bitten, dass er uns diese Liebe in unser Herz gibt, durch den Heiligen Geist. Lieber Vater im Himmel, danke, dass du zu uns sprichst durch dein Wort und danke, dass du uns zeigst, dass deine Liebe stärker ist als alles andere, was es in dieser Welt gibt. Deine Liebe besiegt den Tod. Und deine Liebe besiegt auch den geistlichen Tod, in dem wir uns so oft befinden oder befinden können. Deine Liebe ist das, was uns ewiges Leben geben wird. Und Herr, wir bitten dich von ganzem Herzen, dass du in unseren Herzen durch den Heiligen Geist, der im Feuer ja gekommen ist zu Pfingsten, genau das tust, dass du Sünde verzehrst, dass du uns Stück für Stück zu Überwindern machst, nicht durch unsere eigenen Anstrengungen ohne dich, nein, durch deine Liebe, mit der wir kooperieren wollen, die wir annehmen wollen, mit der wir einen Bund schließen wollen. Und wir danken dir, dass du uns nahe bist, näher als wir das oft denken, und dass du durch dein Wort zu uns sprichst. Danke, im Namen Jesu. Amen.